Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir haben diese Woche uns sozusagen ein ganz besonderes Osterei ins Nest gelegt, auf den, ich sage mal, wahrscheinlich besonderen Wunsch des Chefredakteurs der Nürnberger Nachrichten, der ja auch ein ausgewiesener Club-Fan ist, wie man ja weiß.
Und leider deshalb, dazu später mehr.
Und dazu begrüßen wir heute aber wirklich ganz, ganz besonders Nils Rossow. Er ist der kaufmännische Vorstand beim 1. FC Nürnberg, also sozusagen eine der wichtigsten Personen für diesen ruhmreichen Verein neben dem Sportvorstand, weil bei ihm geht es ums Geld und das ist im Moment wahrscheinlich beim Club neben der sportlichen Situation mit das spannendste Thema. Sie sind im Oktober 2018 zum 1. FC Nürnberg gekommen und haben in den 2 Jahren, glaube ich, schon so das Turbulenteste mitmachen können, was man beim Club so alles mitmachen kann. Mehr an Tiefen als an Höhen. Macht es Ihnen denn überhaupt noch Freude, für diesen Verein tätig zu sein? Der kostet doch nur Nerven.
Also grüß Gott erstmal. Ich bin ja sehr froh, dass Sie mich als Osterei bezeichnen. Also ich nehm das jetzt mal positiv auf. Macht es mir Freude, beim 1. FC Nürnberg zu arbeiten? Es macht mir natürlich Freude, beim 1. FC Nürnberg zu arbeiten, weil der Club ist mein Verein. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich hier einen Job habe, sondern es geht darum, dass ich in meiner Stadt für meinen Verein tätig sein kann. Und das ist schon eine tolle Geschichte.
Jetzt ist der Club auch mein Verein, Herr Rossow, das verbindet uns. Aber ich habe nicht immer vorbehaltlos Freude mit meinem Verein. Bin auch nicht in dessen Diensten, vielleicht liegt es auch daran. Aber im Ernst, der Club ist ja ein Verein, der, sag mal, dem Fans viel zumutet im sportlichen Bereich. Wir reden heute ja eher über den Rahmen. Aber ist es nicht schwierig? Sie waren vorher bei Adidas in, ich sag mal, geordneteren Verhältnissen. Jetzt sind Sie beim 1. FC Nürnberg. Das ist ja ein völlig anderes Metier. Sie stehen deutlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Sie wussten das vorher sicherlich alles ganz genau, was Sie da tun. Aber der Unterschied dieser Jobs vorher, nachher, der ist doch immens, oder?
Durchaus. Also das ist schon ein Kulturschock gewesen, als ich hier in den Fußball gekommen bin, weil man antizipiert ja das eine oder andere, aber erst wenn man mittendrin steckt, dann versteht man auch wirklich, was für ein Job man angenommen hat. Aber ich möchte auch nochmal ausholen und möchte sagen, jetzt war ich auf der einen Seite der Club-Fan und bin jetzt in der Position und ich würde auch mal darüber reden, dass der Club-Fan auch ganz gerne mit dem Drama kokettiert. Dass der Club-Fan auch vielleicht die ein oder andere vermeintliche Verfehlung gerne dramatisiert und das Ganze zelebriert. So schlimm ist es ja beim Club gar nicht. Aber das Tolle, was den Club ja so umgarnt ist, der Club ist in dieser Region niemandem wurscht.
Das ist positiv, ja. Also Sie haben die Emotionalität voll drin.
Es geht ja wirklich darum, dass der Club, der ist ein Menschenverein. Der Club ist jetzt nicht irgendwie ein Konstrukt, sondern der Club ist so groß und so reichweitenstark, weil er halt einfach so wahnsinnig viele Menschen berührt mit allen Aufs und Abs. Und das, was die Leute, glaube ich, inspiriert, ist, dass der Club des Öfteren auf die Nase gefallen ist, aber immer wieder aufgestanden ist.
Haben Sie das gerade wunderschön formuliert, da würde ich gern einhaken. Der Club-Fan neigt sozusagen zur Drama-Queen. Ich würde da gar nicht groß widersprechen. Das ist ja was, wovon man als Fan auch lebt, weil man sich immer wieder tierisch aufregen kann über seinen Herzensverein. Und trotzdem, ich zitiere unseren sehr geschätzten Kollegen Klaus Schamberger, der vor Jahrzehnten den Ihnen nicht ganz so lieben Spruch kreiert hat, der Club ist ein Depp. Bleibt da irgendwas hängen von diesem Image, auch von dieser dramatischen Inszenierung eines Vereins? Sie sind jemand, so verstehe ich Sie, der angetreten ist, um auch endlich mal mit diesem Image Schluss zu machen. Also der Club ist ein Depp ist ein Satz, der Ihnen überhaupt nicht gefällt. Daraus machen Sie auch kein Geheimnis. Also wenn man sich diesen Image-Transfer mal vor Augen führt, das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, wo man in Jahren denken muss. Also wie packen Sie das an?
Ohne zu sehr über die Vergangenheit zu reden, die Kombination aus einem gewissen Hochmut und dann Erfolglosigkeit, die ist natürlich eine toxische. Und man muss schon sagen, dass der Club, und das habe ich als Fan so wahrgenommen, dass der sich wie der Fußball insgesamt vielleicht auch ein Stück weit entartet hat und ein Stück weit entfernt hat von den Menschen. Dass man in Zeiten des Erfolges vielleicht auch nicht mehr mit den gleichen Menschen gesprochen hat, die im Misserfolg zu einem gestanden waren. Und da ist es mir schon wichtig, und Sie sagen es richtig, das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen erreicht. Mir ist es wichtig, erstmal das Grundvertrauen in den Club wieder aufzubauen. Sei es mit den Fans, die uns unheimlich wichtig sind und die das ausmachen, was der Club tatsächlich darstellt. Sei es Sponsoren, sei es Institutionen, die Stadt Nürnberg, wer auch immer. Der Club hat eine gewisse Hochnäsigkeit das ein oder andere Mal schon verkörpert. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was wir eigentlich verkörpern wollen. Und dementsprechend geht es darum, mal ein Wertekonstrukt zu schaffen und einfach das vorzuleben, was wir, glaube ich, alle wollen, nämlich, dass der Club ganz nah am Menschen ist. Das muss dieses Pfund sein, was wir als Verein verkörpern wollen.
Dazu probieren Sie ja verschiedene Sachen aus, respektive es gibt ja ein paar Programme, die Sie aufgelegt haben, also jetzt nicht Sie persönlich, also seit 2015 gibt es ja dieses Corporate Social Responsibility Programm, also man braucht natürlich einen englischen Begriff dafür. Vielleicht können Sie, aber so richtig mit Leben erfüllt habe ich persönlich jetzt den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe den Eindruck, dass da wirklich erst so in den letzten 2 Jahren, das hängt vielleicht auch mit Ihnen zusammen oder mit dem Team, dass Sie da auch mit aufgebaut haben, dass man da so richtig aktiv geworden ist. Vielleicht können Sie ein paar Worte mal drüber verlieren. Was ist denn da drunter zu verstehen? Was tut da eigentlich der Club? Und was tut der Club mit seinen Spielern, die bei ihm unter Vertrag stehen?
Also, Corporate Social Responsibility ist ja eigentlich eine fürchterliche Bezeichnung für was ganz nah am Menschen ist und was eigentlich das widerspiegeln soll, was den Fußball so ausmacht. Ich will mal ein bisschen ausholen, weil ich über den Fußball ganzheitlich da reden will und dann natürlich über die Überzeugung reden will, die den ersten FC Nürnberg umgarnt. Jeder zweite Deutsche bezeichnet sich laut Allensbacher Werbeanalyse als Fußballfan. Jeder zweite Deutsche, das heißt 40 Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Fußballfan. Ich glaube nicht, dass sich 40 Millionen Menschen als religiös bezeichnen. Dementsprechend glaube ich schon, dass der Fußball das absolute Gesellschaftsphänomen in Deutschland ist. Ich will jetzt mal behaupten, ohne dass ich das irgendwie statistisch belegen kann, aber ich will jetzt mal behaupten, dass in Nürnberg das wahrscheinlich noch weiter verbreitet ist und noch tiefer irgendwie drin ist. Das heißt, wir sind da tatsächlich so dieses Abbild der Gesellschaft. Ich sage immer, im Stadion ist derjenige, der sich wahrscheinlich eine Karte gar nicht wirklich leisten kann, neben dem Milliardär und alle vereint der Fußball. Das heißt, wir haben eine riesige Reichweite und eine riesige Nähe zu den Menschen. Ich glaube, dass der Club auch die Möglichkeit hat, wenn ich jetzt über unseren Verein reden kann, über Themen zu reden, die über die 90 Minuten hinaus gehen. Der Club kann sensibilisieren durch seine Emotionalität. Der Club kann für Aufsehen oder kann Aufsehen erregen durch Themen, die er anspricht. Aber der Club kann auch aktiv werden, dadurch, dass er die Menschen in seinem Umfeld, dass er die animiert, zusammen mit dem Club sich bestimmten Dingen zu verschreiben. Dementsprechend habe ich vorgefunden, eine Abteilung unter einer wunderbaren Führung von der Katharina Fritsch, die einen tollen Job gemacht hat, als ich angefangen habe und die wir weiter aufgebaut haben, weil wir gesehen haben, dieser Ansatz der Aktionen über die 90 Minuten hinaus, der ist einfach sehr, sehr sinnstiftend. Ich gebe einfach nur mal ein kurzes Beispiel. Wir sind momentan mit 3 wirklich sehr honorigen Unternehmen aus dieser Region unterwegs, die ich leider noch nicht nennen kann, die wir wahrscheinlich seit Jahrzehnten umgarnt haben, ob sie denn nicht irgendwie einen Bandensponsor oder einen Trikotsponsor oder zumindest einen VIP-Dauerkarteninhaber oder sonst was werden will. Aber wir sprechen mit diesen Unternehmen nicht über die genannten Themen, sondern wir sprechen mit diesen Unternehmen über das Pflanzen eines Zukunftswäldchens. Wir reden über die Stärkung des Ehrenamts und wir reden über einen gemeinsamen Laufclub. Also eigentlich Themen, die mit dem Fußball per se gar nicht so viel zu tun haben, aber die heutzutage wichtiger denn je sind. Und da ist es meine Überzeugung, dass ein Fußballverein sich sehr gesellschaftszentrisch betätigen muss, um überhaupt Sie, zukunftsträchtig zu sein.
Wenn ich da nochmal nachhaken darf, also Sie gehen jetzt auf die Firmen ein, mit denen Sie da zusammenarbeiten wollen, was ja auch gut ist, aber jetzt gehen wir mal sozusagen zu den Basics. Also ich habe gelesen, Sie machen Bildungsprojekte für Schüler. Es ist eine Hilfe dabei für geflüchtete Menschen und Sie unterstützen die Nürnberger Tafel. Und das ist ja auch, dass Sie sozusagen die Fußballer, die Profifußballer, die jetzt sicherlich ein ordentliches Gehalt einstreichen, die nehmen Sie da ja mit, die sind dort aktiv. Hat es was mit der Erdung auch zu tun? Oder wie suchen Sie vielleicht zwei Fragen sozusagen, einerseits die Erdung der Fußballer, andererseits, wie kommen Sie auf diese Projekte? Wie suchen Sie die aus, unter welchen Aspekten?
Also ich habe die Unternehmen jetzt nur angesprochen, weil ich einfach damit sagen will, wir sind nicht nur Gutmenschen, sondern wir haben da auch, ich sage jetzt mal, ein Modell entwickelt, was der Zukunftsträchtigkeit des Fußballs sehr, sehr, sehr nahe kommt. Aber wir haben extrem vielfältige Aktivitäten und wir binden da tatsächlich unsere Spieler ein. Also ich gebe ein kurzes Beispiel. Als wir bei der Erstklässler-Aktion die Turnbeutel verteilt haben und die Spieler die Turnbeutel in der Schule verteilt hatten, war der Johannes Geis einer, der gesagt hat, Mensch, das war ein wunderbarer Tag. Ich bin mal richtig geerdet worden. Ich war im Klassenzimmer und da standen ganz viele große Kinderaugen vor mir und haben gefragt, wer bist denn du eigentlich? Und dann sagt er, Mensch, ich bin der Fußballer, der Johannes Geis und ich spiele beim Club. Und dann sagt er, oh, ich kenne nur den Messi und den Ronaldo, aber erzähl mal von dir. Und dann hat er von sich erzählt und hat eine Dreiviertelstunde mit den Kids verbracht und dann ist er rausgegangen und alle haben FCN, FCN gerufen. Er hat gesagt, er hat Gänsehaut über den ganzen Körper gehabt. Es hat ihn wunderbar geerdet und er hatte diesen Austausch mit den Kindern. Ich glaube, diesen Austausch mit den Kindern, diese Nähe, die kann natürlich der Club verkörpern, wie kein Ronaldo, kein Messi oder sonst was es machen kann. Der streicht den Kids mal über den Kopf und sagt, du hast ein tolles Tor geschossen. Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Themen, die wir belegen können. Und da müssen wir schon für uns selektieren, was sind denn Themen, die nah am Fußball sind, die nah an unseren Werten auch sind. Aber da haben wir wirklich tolle Menschen, die in unseren Teams arbeiten, die da in alle Richtungen die Ohren offen haben. Und die eines eint, und das ist, über den Club die Region voranzubekommen.
Darf ich da einmal nachhaken? Sie haben jetzt diese Schülerprojekte unter anderem beschrieben. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man die Fanbasis jung erhalten will. Der Club hat eine unheimlich hohe Fandichte, die ja weit über Nürnberg hinausgeht, Mittelfranken, Oberfranken, die Oberpfalz, Unterfranken, und man könnte noch drüber hinausgehen. Das ist ja das, was diesen Verein immer sehr stark und auch sehr unterscheidbar gemacht hat, zum Beispiel vom kleinen Schwesterverein in Fürth, der eben einfach eine kleine Basis nur hat. Nun, ich sage jetzt mal so, bröckelt diese Basis. Die Gefahr besteht zumindest. Viele junge Menschen schauen einfach mal gerne auf die Sonnenseite des fußballerischen Lebens. Da wird man beim Club momentan nicht so richtig glücklich. Ich mache jetzt mal ein persönliches Beispiel. Sie sehen mir das nach. Ich habe 6 Söhne und habe die alle im besten Clubglauben erzogen. Jetzt sind dooferweise 3 davon schon von der Fahne gegangen. Da können Sie jetzt sagen, ist ein Einzelbeispiel, doofer Papa. Ja, ich mache mir da viel Gedanken, was ich vergeigt habe. Aber ich kann die Jungs irgendwie dann trotzdem verstehen. Das ist ja ein Thema, ich übertrage jetzt mal, gehe vom Einzelfall auf die Gesamtsituation, das Ihnen nicht fremd sein dürfte. Also wie wollen Sie das schaffen, dass Sie diese Fanbasis tatsächlich auch in die Zukunft tragen?
Also jetzt ist der Club damit gesegnet, dass er natürlich so ein Generationen übergebender Verein ist. Also weil der Papa der Clubfan ist, bin ich auch der Clubfan. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt Beispiele, wo der Nachwuchs von der Fahne geht, von der Stange geht, aber ja nicht nur vielleicht zu einem anderen Fußballverein, der erfolgreich ist, sondern es gibt einfach ganz viele andere Themen, die man sich verschreiben kann. Also ich nenne jetzt mal Fridays for Future als eine Bewegung, eine Jugendbewegung, der man sich anschließt, der E-Sport, Computerspielerei und so weiter. Also es gibt ja wahnsinnig viele Dinge in unserer Gesellschaft, mit denen man sich, die man sich verschreiben kann, Communities sozusagen. Dementsprechend ist es uns ganz wichtig, dass dieses Spektrum über den sportlichen Erfolg erstens hinaus gespannt wird. Zum Zweiten aber wollen wir die Kids auch in jüngstem Alter schon mal für uns gewinnen. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Trainingslager nur veranstalten oder dass man mal Freikarten ausgibt, sondern dass man auch mal in die Schulen kommt, dass man über Themen spricht, die vielleicht mit dem Fußball gar nicht so viel zu tun haben, aber dass man einfach diese Nahbarkeit schafft, dass man dem Club vertraut. Und mir hat vor kurzem ein junges Mädchen das wahrscheinlich tollste Kompliment gemacht. Die hat gesagt, die hat mit Fußball nicht viel am Hut, aber den Club findet sie cool. Und ich glaube, das ist ein Element, wenn eine Oma am Küchentisch am Montagmorgen sitzt, die ist vielleicht jetzt auch kein großer Fußballfan, aber die liest im Sportteil, Mensch, der Club hat gewonnen, da geht's ihr ein bisschen besser. Und dieses Thema Lebensgefühl, dieses Thema, ich identifiziere mich mit dem Fußballclub, auch wenn ich kein großer Fußballfan bin, das möchte ich noch mehr befeuern, weil das ist, glaube ich, fast einzigartig in unserer Region, dass man mit dem Club so viel Berührungspunkte hat.
Es ist wahrscheinlich das Schöne dran, dass uns allen dreien hier im Podcast es am Montag besser geht, wenn der Club gewonnen hat oder vielleicht schon gleich nach dem Spiel, das wir natürlich auch zum Teil versuchen zu beobachten, leider nicht mehr im Stadion. Aber wie geht's dem Club, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite noch gucken, wie geht's dem Club finanziell? Wenn man sich das mal anschaut, was in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, einerseits natürlich sportlich eine ganz schwierige Situation, also Verlust von TV-Geldern durch den Tabellenplatz, dann keine Zuschauer mehr im Stadion. Ich habe gelesen, dass der Club, glaube ich, 8,8 Millionen eingenommen hat, früher durch Ticketeinnahmen, die ja jetzt eine komplette Saison wegfallen. Kann der Club wirtschaftlich überhaupt noch überleben? Also es gibt natürlich viele Vereine, denen es jetzt im Moment nicht gut geht. Aber kann man überleben in so einer Situation, indem man einfach weiter Fußball spielt und sagt, irgendwann wird es schon wieder werden?
Also Sie sagen es, die Situation ist eine sehr ernste. Es sind nicht nur 8,8 Millionen in einem regulären Spieljahr, nehmen wir immer um, in der zweiten Liga nehmen wir immer um die 10 Millionen ein, die 8,8 waren, wo wir vier Heimspiele nicht veranstaltet hatten. Also die fallen uns einfach mal ersatzlos weg. Jetzt sind wir auf der anderen Seite ja noch gesegnet, dass wir noch die TV-Gelder bekommen, die wir bekommen. Das haben andere Sportarten. Dieses Glück haben sie nicht. Aber wir haben natürlich auch einen gewissen Apparat, den wir hier am Laufen halten müssen. Und dementsprechend müssen wir da jetzt in den Krisenmodus schalten. Wir sind in Kurzarbeit mit einem Großteil unserer Mitarbeiter. Wir müssen uns aber auch strategisch Gedanken machen, wie wir die sogenannten Erlösströme, wie wir die wieder anheizen. Da dürfen wir uns nicht nur abhängig machen von der Pandemie, sondern da müssen wir auch gucken, wie wir uns zukünftig vermarkten. Deswegen auch wieder auf das zurückgekommen, was ich vorhin angesprochen hatte. Ist es nur die Bandenwerbung und die Trikotwerbung, die wir anbieten wollen? Oder gibt es andere Themen, die wir mit Unternehmen in Austausch gehen können, wie wir uns zukünftig positionieren können? Und dann müssen wir natürlich auch ganz smart sein, wie wir Spieler kaufen und wie wir sie verkaufen. Das gehört natürlich auch zum Geschäft dazu. Bei aller Romantik, die man manchmal hat, dass man sagt, Mensch, die Elf, die müssen wir doch alle halten und die müssen doch jetzt über Jahre für den Club ihre Leistung bringen. Ich wünschte, wir wären in einer solchen Zeit, aber ohne Transfererlöse wird der erste FC Nürnberg sein Businessmodell oder seinem Geschäftsbetrieb nicht vollständig nachkommen können. Dementsprechend ist es schon wichtig, dass wir da auch gerade in der jetzigen Zeit ganz klar vorgeben, wie wollen wir denn in den zukünftigen Jahren agieren. Und da müssen wir natürlich auch verschiedene Szenarien beleuchten, dass wir auf der einen Seite sagen, können wir nächstes Jahr wieder mit Zuschauern spielen? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können? Oder müssen wir tatsächlich weiter in diesem Krisenmodus agieren? Es muss um den Club nicht bange sein. Wir erfahren sehr viel Unterstützung, sei es jetzt durch die Stadt, die ihre Stadionmiete absenkt, sei es jetzt durch Dienstleister, die uns auch entsprechend entgegenkommen, oder sei es Sponsoren, Dauerkarteninhaber, die sagen, wir wollen euch in dieser schweren Zeit auch unterstützen und wollen unseren Anteil leisten, dass der erste FC Nürnberg in eine bessere Zukunft kommt. Also dementsprechend ist es anspruchsvoll, aber wir haben die neuen Wege definiert, die wir gehen müssen und haben uns neuen Zielen verschrieben, sodass wir hoffentlich wieder nach oben gucken können.
Darf ich da einmal nachhaken, Herr Rossoff? Mich plagt eine Frage, die den gemeinen Fan immer plagt. Die ist Ihnen wahrscheinlich viel zu popelig. Ich stelle es aber trotzdem. Bei den Spielern der Spielvereinigung Greuther Fürth und beim Etat dieser Mannschaft heißt es immer, der ist ungefähr ein Drittel bis halb so groß wie der des ersten FC Nürnberg. Sportlich ist das Team deutlich erfolgreicher. Jetzt könnte man daraus ableiten, dass der Club zu viel Geld bezahlt. Also totaler Blödsinn, Fanblödsinn oder ist da was dran?
Also ich glaube schon, dass der Club einen Ruf hatte, dass er als ein Verein, der immer zwischen den zwei Ligen pendelt, dass der auf einer gewissen finanziellen Basis sitzt, sodass man da gutes Geld verdienen kann. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass der gleiche Spieler beim Club mehr Geld verdient oder weniger Geld verdient. Das wäre zu einfach gesagt. Aber wir müssen natürlich uns auch einer neuen Realität stellen und müssen sagen, können die Gehälter, die in der Vergangenheit angeboten wurden, beziehungsweise bezahlt wurden, können die in der Zukunft denn auch angeboten werden, wenn neue Spieler wieder zum ersten FC Nürnberg kommen? Und ich glaube, da sind wir nicht in einer alleinigen Position, wenn ich sage, dass der erste FC Nürnberg natürlich auch mal gucken muss, was werden da für Gehälter bezahlt und was lässt uns erfolgreich agieren? Dementsprechend gilt es auch auf dem Transfermarkt sehr, sehr smart zu sein. Wie verkaufen wir?
Vielen Dank. Würde ich noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben, stellen. Auch das ist was, was immer wieder aufploppt, nicht nur beim ersten FC Nürnberg, wohlgemerkt. Sie haben das formuliert, ein Teil Ihrer Beschäftigten ist in Kurzarbeit. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit, dass eine Mannschaft natürlich nicht in die Kurzarbeit geschickt werden kann, ist auch klar. Die muss sozusagen stets leistungsbereit sein, auch in Corona-Zeiten. Wenn man gesellschaftliche Verantwortung wieder nimmt, könnte man ja sagen, ja, die machen sich's leicht, die lassen sich vom Staat einen Teil ihrer ausgefallenen Einnahmen über Kurzarbeitergeld bezahlen und subventionieren damit ihren Profibetrieb. Das ist ein Vorwurf, der nicht exklusiv an den ersten FC Nürnberg gerichtet wird, der geht auch an ganz viele große Konzerne, die Dividenden auszahlen. Wie gehen Sie damit um? Stichwort gesellschaftliche Verantwortung.
Natürlich gehen wir nicht nur auf die Mitarbeiter zu und sagen, ihr müsst jetzt in Kurzarbeit gehen und liebe Spieler, ihr könnt genauso agieren, wie ihr es vorher gemacht habt, sondern wir sind zeitgleich mit dem Ansatz an unsere Mitarbeiter sind wir auf die Mannschaft zugegangen und haben gesagt, ihr müsst auch euren Teil dazu beitragen. Ihr seid natürlich essentiell, was die verbleibenden Einnahmen anbetrifft, Stichwort Fernsehgelder, und ihr spielt möglichst einen guten Fußball, dass wir zukünftig auch noch gute Fernsehgelder bekommen und erfahren. Aber ihr müsst euren Teil dazu auch beitragen. Und dementsprechend sind wir da in einem ganz offenen Dialog gewesen mit unserer Mannschaft.
Der war auch fruchtbar am Ende.
Der war auch fruchtbar. Der Vorwurf, der steht da, und natürlich will ich auch anerkennen, der Fußball ist in einer gewissen Weise privilegiert, dass er seinem Geschäftsbetrieb noch nachkommen kann, dass vielleicht auch die eine oder andere Sonderregelung für den Fußball gefunden wurde. Dementsprechend ist es meine klare Überzeugung, dass wir dementsprechend sehr demütig mit dieser Sonderstellung umgehen sollten und möglichst viel zurückgeben sollten, was auch wieder eine Schleife dreht und einen Kreis dreht dahin, dass wir sagen, wir müssen mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
Wenn ich da noch mal ein bisschen nachstoßen darf, wie hat man sich das als Laie vorzustellen? Also mal ganz naiv gefragt, Sie haben einen Sportvorstand, Sie haben inzwischen auch noch mal einen Sportdirektor, die haben ja bestimmte Vorstellungen, wie so eine Mannschaft auszusehen hat. Und Sie haben das Interesse, dass Sie haben es ja vorhin gerade schon gesagt, Transfererlöse müssen her. Dann werden Sie sicherlich oder haben sich, so schaut es ja zumindest aus, bestimmte Verträge angeguckt und haben gesagt, vielleicht ist das noch darstellbar, passt das noch ins sportliche Konzept. Aber wie findet diese Kommunikation eigentlich statt? Geht dann ein Nils Rossoff zum Dieter Hecking und sagt, hör mal zu, wir müssen den könnten wir jetzt super verkaufen. Schau mal, dass du da Ersatz findest, oder da musst du damit rechnen, dass der Zweck ist, oder kommt Dieter Hecking und sagt, wie viele Millionen hat denn der Herr Rossoff noch, damit ich jetzt mal hier ein paar noch einkaufen kann?
Jetzt Zverev, Matthias, natürlich.
Nein, es ist, also erstmal muss ich sagen, es ist ein toller Austausch mit dem Dieter Hecking. Das ist ein täglicher Austausch. Das ist ein, also wir sind in beiden Themen mittendrin. Also er nimmt mich auf dem sportlichen Bereich sehr stark mit, genauso wie ich ihn in den sonstigen Themen sehr stark mitnehme. Aber es ist so ein bisschen von beidem, wie Sie es dargestellt haben. Also man setzt sich ja ein Ziel, man redet über einen Haushalt. Diesen Haushalt muss man ja auch dem Gremium dann entsprechend vorstellen. Und man sagt, jetzt gerade in der Pandemiezeit muss man das natürlich öfter anpassen, weil man nicht weiß, welches Szenario trifft denn jetzt ein. Aber da sagt man dann schon, was ist der Haushalt, auf den wir uns verständigen und was muss jede Abteilung dazu beitragen. Und eine Abteilung ist natürlich die Lizenzspielerabteilung. Und die Lizenzspielerabteilung kreiert auf der einen Seite einen gewissen Aufwand. Die Lizenzspielerabteilung hat aber auch das Potenzial, einen gewissen Erlös zu generieren. Und dementsprechend verständigen wir uns natürlich auf Zielsetzungen, was Gehälter anbetrifft. Wir verständigen uns aber auch auf Zielsetzungen, was Transfererlöse anbetrifft, beziehungsweise was Transferaufwendungen anbetrifft. Also da gibt's einen sehr engen Austausch und Dialog.
Sie haben gerade das Gremium genannt. Ich gehe davon aus, Sie meinen den Aufsichtsrat. Der ist ja beim 1. FC Nürnberg auch so eine Sache, sage ich mal in aller Vorsicht. Ich gebe jetzt nur wieder, was meine deutlich kompetenteren Kollegen aus der Sportredaktion in schöner Regelmäßigkeit schreiben. Da herrscht jetzt nicht zu 100% der pure Sachverstand. Muss auch gar nicht sein, kann auch gar nicht sein. So ein Aufsichtsrat in der Struktur des 1. FC Nürnberg ist gewählt. Da gibt es Interessen von Wählerinnen und Wählern, die sind im Fall des 1. FC Nürnberg sehr eindeutig zu erkennen. Ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten, wer in dem Gremium was am Kasten hat und wer nicht. Das geht mir ehrlich gesagt da relativ wenig an. Und Sie würden es mir auch nicht sagen. Aber die Strukturfrage interessiert mich dann doch. Ist es noch zeitgemäß, einen Verein wie den 1. FC Nürnberg von ganz oben, und es ist der Aufsichtsrat, der ist ganz oben, so zu führen, als ob man noch in der alten Welt wäre?
Also natürlich möchte ich auch mal die Vorteile herausheben, dass man nämlich gerade dieser Menschenverein ist, der seine Mitglieder in die wichtigsten Entscheidungen einbindet und der die Mitglieder wählen ja auch, also dieses Mal gab es glaube ich 18 Kandidaten für drei Positionen, also die wählen ja auch mit einer gewissen Information, mit einer gewissen Erwartungshaltung, dass der Aufsichtsrat gerade was das Wirtschaftliche anbetrifft, extrem gut aufgestellt ist, möchte ich auch nochmal in diesem Format nochmal unterstreichen. Aber durchaus muss man sich die Frage stellen, garantieren wir mit der momentanen Satzung eine langfristige Orientierung unseres Unternehmens, unseres Vereins, dem 1. FC Nürnberg. Es werden nämlich jährlich drei Stellen neu besetzt, entweder durch alte Kandidaten, die sich nochmal zur Wiederwahl stellen oder neue Kandidaten. Das heißt, es herrscht eigentlich eine stetige Dynamik in diesem Gremium. Wenn man sagt drei Stellen, wir haben insgesamt neun Aufsichtsräte, dann ist ein Drittel immer zur Disposition jedes Jahr. Was der Langfristigkeit natürlich in gewisser Weise entgegensteht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben es in den letzten Jahren sehr stark verstanden, dass es sehr viel ruhiger um den Aufsichtsrat geworden ist und dass da auch eine Langfristigkeit geherrscht hat, weil einfach Aufsichtsratsmitglieder dann bestätigt worden sind in ihrer Position. Also diese Dynamik, die ist schon eine Herausforderung, weil man behaupten kann, da gibt es ja immer wieder ein bisschen Wahlkampf. Und da gibt es keine Legislaturperiode von 5 Jahren oder 4 Jahren, sondern eigentlich gibt es eine gefühlte Legislaturperiode immer von einem Jahr, nämlich von drei Kandidaten, die immer wieder zur Wiederwahl stehen. Dementsprechend diskutieren wir da auch sehr offen über diese Konstellation und eventuelle Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr entgegenzuwirken. Das ist ein offener Dialog, den wir nicht nur intern führen, sondern den auch mal Fans an uns herangetreten hatten. Also da gab es die ein oder andere Satzungsänderungsantrag in der Vergangenheit. Und wir führen diesen Dialog weiter, um einfach zu sagen, wie kann sich der erste FC Nürnberg zukünftig optimal aufstellen, sodass vielleicht diese Langfristigkeit noch ein bisschen mehr mit reinkommt. Warum poche ich so auf diese Langfristigkeit? Weil ich schon denke, dass der Club sich aufstellen muss, indem er personenunabhängig Leitplanken definiert, die dann auch eine gewisse Richtung für den Club über die nächsten Jahre dann auch definieren. Da sind wir jetzt auch in einem Prozess gewesen mit unserem Aufsichtsrat, dass wir einen Strategie-Workshop durchgeführt haben, der auf einen Leitbildentwurf basiert hat, den wir jetzt ins Leben gerufen haben, den wir nochmal final mit bestimmten Anspruchsgruppen durchsprechen wollen. Aber wir wollen ein neues Leitbild darstellen. Das habe ich auch in der letzten Jahreshauptversammlung schon mal angeteased und wollen diesem Leitbild eine ganz klare Strategie folgen lassen, sodass wir sagen, der Verein verschreibt sich über die nächsten Jahre folgenden Schwerpunkten und folgenden Zielen.
Wenn wir da meine Zukunft blicken, einerseits jetzt sozusagen strukturell vom Verein her, und jetzt gibt es ja noch ein weiteres großes Thema, was seit Jahren ja auch die Fußballfans, den Verein, aber auch die Stadt Nürnberg bewegt, das ist das Stadion. Das Unschöne, was manche Fans halt sagen, es ist kein reines Fußballstadion. Dann gab es ja auch mal den ersten FC Nürnberg, der gesagt hat, jawohl, das haben wir verstanden, wir bauen jetzt ein eigenes Stadion. Dann ging es ein bisschen hin und her, dann gab es Ideen, wie das Stadion gedreht werden kann und umgebaut werden kann. Konkrete Frage: In Zeiten einer Corona-Pandemie, wegbrechende Einnahmen einer Kommune, wegbrechende Einnahmen bei dem Fußballverein, gibt es überhaupt die Chance, hier irgendetwas noch zu machen, zu einem reinen Fußballstadion zu kommen?
Ich glaube, alle im Umfeld des ersten FC Nürnberg haben erkannt, dass an dem Max-Morlock-Stadion, dass es dann Notwendigkeit der Erneuerung gibt. Auf der einen Seite gibt es eine Substanz, die instand gehalten werden muss, wo man natürlich auch viel Geld in die Instandhaltung setzen muss. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, ist es jetzt die Atmosphäre, ist es die Anzahl der Logen und VIP-Plätze, das sind ja alles Themen, die wir, was das Stadion anbetrifft, die wir beleuchten müssen. Also eine Erneuerung ist notwendig. Ich möchte mal so weit gehen, dass ich sage, wenn wir als 1. FC Nürnberg nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielen wollen, dann müssten wir in einem anderen Stadion spielen, weil wir einfach nicht diese Einnahmemöglichkeiten haben, auch wenn wir ein großes Stadion haben, aber gerade was diese VIP-Plätze anbetrifft, die doch ein sehr großer Erlösbringer sind, da haben wir viel zu wenig. Das ist auch verstanden und wir haben da einen großen Konsens auch mit der Stadt Nürnberg gefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Thema jetzt mal angehen, auch wenn jetzt die Situation sehr pandemisch beeinflusst ist, aber wir müssen da mittel- und langfristig denken und uns mal Gedanken machen, wie kann denn der 1. FC Nürnberg zukünftig agieren an seinen Spieltagen. Was ich herausheben möchte, ist, dass dieser Standort Max-Morlock-Platz, dass der einzigartig ist. Also in einer Zentralität mit einer verkehrstechnischen Anbindung, die Infrastruktur ist fantastisch. Ich finde, herauszuheben ist natürlich das Reichsparteitagsgelände, als ich nenne es jetzt mal Naherholungsgebiet auch für die Nürnberger und die Region, was das Stadion umgibt und natürlich den Standort, den der Südosten in Nürnberg dann auch im Rahmen des Spitzensports einnimmt. Also da wird nicht nur Fußball gespielt, da wird auch Handball gespielt und Eishockey gespielt und manchmal auch Basketball gespielt. Wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr rauszoome, dann haben wir da den Norisring, dann haben wir die Bertolt-Brecht-Schule, dann haben wir den Bundesstützpunkt für Taekwondo und für Triathlon, der da im Südosten von Nürnberg verortet ist, und bald kommt vielleicht noch eine Radrennbahn dazu. Also da findet wahnsinnig viel Spitzensport statt. Das finde ich einzigartig, das ist herauszuheben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal unsere Region anschaue, dann spielt diese Region einen fantastischen Dreiklang aus Sport, aus Medizin und aus Forschung. Wir haben nicht nur tolle Sportartikler, wir haben auch überragende Welt- und Weltkonzerne, was die Medizin anbetrifft.
Das Siemens-Stadion kommt. Jetzt haben wir die Überschrift.
Und die Fans auf den Barrikaden. Nicht wegen Siemens, aber sie wissen natürlich, Max Mollock
kann nicht mehr
verschwinden.
Wenn man darüber nachdenkt und dann auch im Forschungsbereich, wir haben die zweite innovativste Hochschule Europas hier in unserer Region sitzen, in unserer Stadt sitzen. Wir haben das Fraunhofer Institut, will ich jetzt einfach nur mal herausheben, hier in Nürnberg am Nordostpark sitzen, was in Amerika riesige Verträge mit den dortigen Ligen abgeschlossen hat. Also da gibt's eine Menge Protagonisten, die zu einem Ruf des Sport- und Medizinstandorts Nürnberg beitragen würden. Und wenn man das mal so angeht und sagt, was könnte denn Standort stärkend sein? Und dann man einfach mal die Stärken unseres Standorts heraushebt an einem Ort im Rahmen und im Namen des Spitzensports, dann wäre das eine tolle Vision, die wir da verfolgen könnten. Und dementsprechend versuche ich da als Gemeinschaft, als Netzwerk das Thema anzugehen und nicht zu sagen, der Club braucht ein neues Stadion und liebe Stadt, bauen mal ein neues Stadion, weil sonst rennen wir hier davon. Das ist nicht der Ansatz, den ich wählen will. Ich möchte das gemeinsam bewältigen und da ist die Stadt auch sehr offen und sehr unterstützend, was diesen Prozess anbetrifft.
Jetzt haben Sie uns lange wenig gesagt, aber das haben Sie gut gemacht. Wir sind gespannt, wann und wie Sie dieses Stadion bauen. Sie haben einen Satz eher beiläufig fallen lassen, der mich ja als Clubfan absolut triggert: nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielen. Ehrlich gesagt, mehr will ich gar nicht. Ich bin total zufrieden, wenn wir über Jahre hinweg 15. in der ersten Fußball-Bundesliga sind. Dann ist mein Glück vollständig und dann ziehe ich auch meine drei Söhne wieder rüber, die ich verloren habe, verspreche ich. Wann ist es denn soweit, dass der Club nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielt?
Also jetzt gilt es natürlich erstmal, die Pandemie zu überstehen. Jetzt gilt es erstmal da auch realistisch mit der Tabellensituation umzugehen. Wir haben jetzt in dieser Saison nochmal ein hartes Stück Arbeit vor uns, dass wir in dieser Liga bleiben, dass wir möglichst weit oben in der Tabelle dann letzten Endes landen, weil das bedingt dann wieder die Fernsehgelder für die nächste Saison. Und dann wollen wir uns sukzessive aufrappeln und nach oben orientieren. Ich will's niemals zeitlich festlegen. Im Sport ist ja zum Glück auch das Glück spielt da auch eine Rolle. Man muss die richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt haben. Man hat es gesehen, als wir aufgestiegen sind, hat vielleicht auch keiner damit gerechnet, dass der Club aufsteigt. Und dann haben wir die Situation genützt, um da aufzusteigen. Aber man muss sagen, wir sind damals, als wir 18, 19 dann in der ersten Liga waren, da waren wir wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig. Da haben wir uns als Verein wirtschaftlich konsolidiert, was gar nicht hoch genug anzurechnen ist. Wenn man jetzt die Pandemie sieht, wir würden in der Pandemie jetzt nicht so klare Statements zur Gesundheit des 1. FC Nürnberg abgeben können, wenn wir nicht diese erste Liga erlebt hätten und uns darüber nicht wirtschaftlich konsolidiert hätten. Aber wir wissen, was der Anspruch ist, der an unseren Verein gestellt wird. Und wir haben auch selber den Anspruch, dass wir uns möglichst bald wieder in den oberen Tabellenregionen der zweiten Liga festsetzen, um dann auch irgendwann den Aufstieg in die erste Liga wieder anzupeilen, um dann drin zu bleiben. Das muss die Strategie bedingen.
Das ist sehr schön zu hören. Jetzt eine kleine Schwierigkeit sehe ich auf dem Weg, auch die, so ein typisches Fanthema, aber mich beschäftigt es ja auch tatsächlich. Sagen wir mal, die Situation ist die, der Club hält die zweite Liga, wovon ich jetzt mal ausgehe, und die Spielvereinigung Greuther Fürth steigt auf, wovon ich jetzt auch mal ausgehe. Die haben ziemlich gute Chancen und haben offenbar die richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Liga. Wäre es dann nicht zumindest theoretisch so, dass am Fußballhorizont Frankens dunkle Wolken aufziehen aus der Perspektive des 1. FC Nürnberg? Also was dahinter steckt, ist die Frage, droht ein Wachwechsel im fränkischen Fußball? Die Nummer 1, 1. FC Nürnberg, immer so gewesen, war immer mindestens in derselben Liga wie die Spielvereinigung Greuther Fürth, meistens sogar drüber. Jetzt droht mal erstmals, muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, in der sehr langen Geschichte beider Vereine ein umgekehrtes Szenario. Wie blicken Sie dem entgegen?
Also zuallererst möchte ich anerkennen, dass in Fürth eine tolle Arbeit geleistet wurde. dass man da über Jahre hinweg die Langfristigkeit hat walten lassen, die ich vorhin angesprochen habe, und eine ganz klare Struktur verfolgt hat. Dementsprechend sei es Ihnen vergönnt, dass Sie da in diesen oberen Tabellenregionen stehen und auch um den Aufstieg mitspielen. Wir haben gesehen, was die für eine starke Mannschaft haben, als wir gegen sie gespielt haben. Ich möchte aber gar nicht auf andere schauen. Ich möchte darauf schauen, was der 1. FC Nürnberg verkörpert. Der 1. FC Nürnberg muss Nähe zum Menschen verkörpern. Der 1. FC Nürnberg muss eine gesellschaftliche Zentriertheit verkörpern. Und der Club muss mit dieser Emotionalität und dieser Reichweite muss der zukünftig auch wieder schlagkräftig werden. Das haben wir in den letzten Jahren, besonders in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so wirklich erreicht, dass wir diese Schlagkräftigkeit auf den Platz gebracht haben. Aber darüber hinaus müssen wir auf diesem Wege müssen wir weiter agieren. Dementsprechend kann ich nur sagen, wir schauen nicht auf die Vierter. Wir sehen, dass die eine tolle Arbeit leisten, aber wir schauen auf uns und selbst beim 1. FC Nürnberg, unabhängig von den Vierter, unabhängig von den Ice Tigers und unabhängig von der HC Erlangen, können wir noch ganz viele Dinge tun, die Fans noch stärker hinter uns versammeln, egal in welcher Liga wir spielen. Aber es muss immer wieder dieses Licht am Horizont erkennbar sein, dass der Club da oben anklopft und dass er sich dann in die erste Liga wieder begibt. Dem müssen wir uns alle unterordnen.
Egal in welcher Liga wir spielen, da würde ich einmal noch nachhaken, nicht wenige Menschen mit deutlich mehr Sachverstand als ich haben behauptet, wäre die Zweitliga-Relegation vergangenes Jahr schiefgegangen, würden wir uns heute vielleicht ganz anders unterhalten. Ist es tatsächlich überlebenswichtig für den 1. FC Nürnberg gewesen, nicht in die dritte Liga abzusteigen?
Also das ist ein existenzielles Thema, weil der Unterschied zwischen einer Drittliga-Zugehörigkeit und einer Zweitliga-Zugehörigkeit doch immens ist. Also ich will nur noch mal herausheben, die TV-Gelder, die wir in der zweiten Liga verdienen, das ist ja auch alles nachvollziehbar, da bewegen wir uns um die 15 Millionen, in der dritten Liga kriegt man dann eine. Und dann ist es natürlich, dann schaut man auf unsere Geschäftsstelle, dann schaut man auf unser Vereinsgelände und sieht, das ist eigentlich ein erstklassiges Setup, was man dann irgendwie in der dritten Liga aufrechterhalten müsste. Also da will ich keine Drohszenarien malen, aber es wäre schon an die Substanz gegangen, wenn wir in die dritte Liga gegangen wären. Und die dritte Liga ist jetzt auch nicht so schwach bestückt wie damals die Regionalliga, als der Club mal in der Regionalliga gespielt hat, sondern da spielen schon auch gute Mannschaften. Und dann ist es jetzt nicht so der einmalige Ausrutscher, der innerhalb von einer Saison gleich automatisch wieder ausgemerzt werden kann, sondern dann hätte das schon erhebliche Einschnitte gehabt für den 1. FC Nürnberg. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass der 1. FC Nürnberg in dieser Region so verwurzelt ist, dass der 1. FC Nürnberg nie wirklich existenziell bedroht ist. Wir haben ein loyales Umfeld, was uns da mit Sicherheit auch unter die Arme gegriffen hätte. Aber zum Glück ist dieses Konstrukt und dieses Szenario nicht eingetreten.
Das ist ja mein Kollege Michael Husarek sozusagen jetzt schon optimistisch. Der hat gesagt, Abstieg, mit dem Abstieg hat der Club nichts zu tun. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Spieltage gucken, könnte der Club wahrscheinlich mit den nächsten zwei Spieltagen Paderborn, Würzburger Kickers, könnte man sich wirklich der gröbsten Sorgen entledigen. Die Saison hat ja bislang aber gezeigt, dass der Club ganz gerne mal gegen die eher schwachen oder vermeintlich schwachen Gegner auch eine vermeintlich schwache Leistung zeigt. Und am Ende zu wird es ja richtig bitter. Also Bochum, HSV, alles mit dabei. Also ich bin noch nicht so ganz so optimistisch. Und jetzt ist es aber so, am Ende unseres Podcasts ist es so, dass ja manchmal zu Leidwesen unserer Gesprächspartner, aber dass diese Gesprächspartner und Partnerinnen eine Prognose abgeben müssen, wo der Club am Ende der Saison und steht und wann er wieder in die erste Liga aufsteigt. Sie haben sich jetzt auch so ein bisschen drumherum gewunden, aber jetzt haben wir ja den Fachmann hier. Also bei Ihnen müssen wir sich jetzt konkret fragen, wie gehen denn die nächsten zwei Spiele aus? Wo steht der Club am Ende der Saison und wann ist die erste Liga wieder zu Hause in Nürnberg?
Dann jubel ich vielleicht so, dass dieser Podcast sämtliche Lautsprecher sprengt.
Also ich gehe nach dem Derby sehr positiv und sehr optimistisch in die nächsten zwei Spiele. Ich glaube, die Mannschaft hat auch nochmal zueinander gefunden. Nicht nur die Mannschaft, auch die Mitarbeiter. Man spürt schon so diese Aufbruchsstimmung. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Club die nächsten zwei Spiele positiv gestaltet und mindestens 4 Punkte holt, wenn nicht beide gewinnt. Meine Prognose für das Ende der Saison ist, dass wir auf Platz 12 stehen. Und wann wird der erste FC Nürnberg wieder aufsteigen? Geben Sie uns mal 2 bis 3 Jahre und dann wollen wir in der ersten Liga wieder sein.
Das ist doch ein Wort. Also ich will jetzt nicht gerade los, aber immerhin. Also dann sind ja, dann noch nicht alt. Ich bin noch nicht alt genug, um dann wieder ins Stadion zu gehen, wenn der Club in der ersten Liga spielt.
Und du kriegst noch keine verbilligten Karten, also du musst dann sozusagen deinem Ticket noch, kannst du noch dazu beitragen, dass es der erste FC Nürnberg auch finanziell weiterhin überleben kann. Also vielen, vielen Dank, war sehr, sehr spannend. Ja, wir hatten viele Fragen und Sie haben auch vieles beantwortet. Bei manchen waren Sie ein bisschen vorsichtiger, aber das ist auch legitim und okay. Ja, mir hat es Freude gemacht. Michael, ich denke dir auch.
Absolut. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie nachhaltig bei dem Verein mithelfen können. Ich sage das nicht, weil ich der Schleimerei verdächtig bin, aber ich habe den Eindruck, dass Sie es tatsächlich ernst meinen, auch mit Regionalisierung und Partnerschaften. Es tut diesem Verein gut, sage ich jetzt mal als Fan. Und machen Sie weiter so und dann sehen wir uns in der ersten Liga wieder. Und wenn ich dann noch da bin, komme ich auch.
Herzlichen Dank. Und mit Ihren 3 Söhnen sprechen wir auch nochmal.
Ja, alles klar, vielen Dank.
Ich brauche Hilfe.
Alles klar. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.